Hupen und Hupen mit Mia Bikawai und Vreni Frost.
Hey, hey, hey. Bist du Single?
Ho, ho, ho. Bist du Single?
Bist du Single?
Manchmal.
Bist du Single für mich?
Bin ich. Für dich bin ich allzeit bereit, mein Herz.
Wie geil. Wenn du allzeit bereit bist, bist du auch bereit für eine neue Folge Hirn und Hupen.
Bin sowas von bereit. In unserem neuen Themenblock über Singles.
Mhm.
Wie ging's dir nach der ersten Folge? Irgendwelche Nachwehen? Nachgeburten?
Nee, ich habe mich irgendwie nach der letzten Folge ziemlich gut gefühlt.
Ich auch.
Oder irgendwie, also empowered ist vielleicht, aber
geil,
so,
dass wir das so komisch finden, ne?
Naja, wir haben schon Themen gehabt.
Keiner hat geheult.
Irgendwas stimmt nicht. Wir machen nochmal von vorne. Das geht nicht. Du hast gar nicht geheult.
Nee, doch, ich habe geheult.
Letzte Folge?
Ich habe so ein kleines Fake-Heulen eingebaut. Erinnerst du dich gar nicht?
Das hast du doch vor mir verheimlicht.
Nein. Ich wette, ihr da draußen habt's gehört. Wenn ihr es gehört habt, gebt uns 5 Sterne.
Ich guck mal, ob ich heute heule. Aber weiß ich nicht.
Wir haben heute nämlich unsere Expertin zu Gast und wir freuen uns sehr. Die zweite Folge ist ja immer unsere ExpertInnen-Folge und da haben wir eine ganz tolle Frau bei uns im Studio sitzen. Das ist ja auch nicht bei uns alltäglich. Wir haben ja ganz viele Folgen remote und wir begrüßen ganz herzlich Anne Dittmann.
Hi, ich wollte mal rauskommen.
Anne wollte mal raus von zu Hause.
Ja.
Anne, wir freuen uns riesig, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Danke. Danke für die Einladung.
Voll gerne. Wir geben einen kurzen Input zu deiner Person und du sagst mir danach, ob wir das richtig recherchiert haben. Zu deiner Person. Du bist studierte Journalistin, Autorin und Speakerin. In deinen Texten geht's meistens um Themen wie Mutterschaft, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Getrennterziehende und natürlich auch um Alleinerziehende. Du beschäftigst dich mit Nachhaltigkeit und Konsum. Du schreibst für viele Magazine aus dem Hause Gruner und Jahr, wie zum Beispiel die Brigitte, Brigitte Woman. Die streichen ja im Moment hunderte von Stellen. Das haben wir in den Nachrichten alle mitgekriegt. Da kannst du uns vielleicht gleich auch noch einen kleinen Input geben. Aber ja, du schreibst generell auch für andere Zeitungen und Online-Magazine, Süddeutsche Zeitung und so weiter. Und du hast im letzten Mai ein Kinderbuch rausgebracht. Das heißt Meine Crew. Und bald kommt ein Buch über Alleinerziehende mit deiner eigenen Geschichte, Geschichten anderer alleinerziehender Frauen und mit ExpertInnen-Interviews. Ein Wut- und Mutmachbuch soll das sein. Es wird heißen Solo, Selbst und Ständig. Du bist sehr aktiv auf Instagram und hast eine richtig tolle Community für Alleinerziehende aufgebaut. Und alles, was wir jetzt gesagt haben, kommt natürlich nochmal für euch in die Shownotes. Liebe Anne, war das vollständig?
Korrekt. Ja, passt so.
Vreni kriegt einen Fleißaufkleber.
Du kriegst ein Bienchen in dein Heft. Das ist so schön.
Gute Arbeit.
Aufgezählt.
Danke euch.
Und aber das sehr ist beeindruckend, was du alles machst, Anne.
Ja.
Ja, danke schön. Ihr auch.
Die erste Frage, bist du aktuell Single?
Ja, ich bin Single.
Vreni fragt für einen Freund.
Und ich lache dabei, während ich sage.
Freund. Ja. Du lachst dabei?
Ja, ich bin glücklich Single.
Darüber haben wir auch in der ersten Folge gesprochen, dass wir diese Stigmatisierung von Singles einfach aufheben wollen, weil es so bescheuert ist, Singles zu shamen. Kein Single-Shaming mehr.
Mhm. Es hat irgendwie sowas Patriarchales, oder? So, die Frau, die frei ist, das darf nicht so sein.
Darüber haben wir gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass bei der Frau, die Single ist, das irgendwie als Zustand wahrgenommen ist, der einfach nur zwischen zwei Beziehungen ist und so einen Mangel irgendwie darstellt, als wäre man nicht komplett. Und das wäre eine Übergangsphase zwischen zwei Beziehungen. Und je länger die dauert, desto mehr stimmt möglicherweise mit der Frau nicht.
Ja, total. Und ich finde auch so krass, überhaupt diesen Fakt, dass wenn irgendwie eine Frau auf der Straße angemacht wird, sie den Typen dann nur los wird, indem sie sagt, ich habe einen Freund. Ja. Also ich bin schon besetzt, so, ne?
Genau. So krass, wie oft ich früher gesagt habe, ich habe einen Freund, weil ich einfach nur in Ruhe gelassen werden wollte.
Ja. Ich habe das auch ständig gesagt, weil das Einzige war, was funktioniert hat.
Ja.
Und das bedeutet eigentlich, dass sie praktisch das Eigentum eines anderen Mannes eher respektieren als den Willen oder auch im Unwillen der Frau.
Ja.
Ne? Erschreckend.
Ja.
Ja.
Anne, magst du uns kurz deine Geschichte erzählen?
Okay, wie lange habt ihr Zeit?
Kurz.
Ganz kurz.
Wir wollen dich ja noch zu ganz vielen Expertinnen-Fragen befragen.
Ich habe mit 24 mein Kind bekommen gewollt. Das war geplant. Ich war fast 25 Jahre alt und ein Jahr später bin ich nach Hause gekommen mit meinem Kind und der Papa hat gesagt, ich kann das mit uns beiden nicht mehr, hat seinen Rucksack gepackt und ist gegangen. Und dann war ich alleinerziehend. Er war zwar noch da, also er hat sich die ganze Zeit auch mit um das Kind gekümmert, aber er hatte keine Wohnung. Unser Kind hat gerade die Kita-Eingewöhnung begonnen und da war es nur logisch, dass wir ihm so ein bisschen Stabilität noch erhalten wollen, indem es dann weiter bei mir wohnt. Und es war ja auch erst ein Jahr alt. Dann, ja, war ich, wie gesagt, alleinerziehend. Anderthalb Jahre ging das so ganz okay, sag ich jetzt mal. Also ich habe überlebt und dann kam mein Burnout. Ein Jahr später habe ich meinen Job in der Zeitungsredaktion gekündigt. Ich war Teilzeit angestellt, so 26 bis 28 Stunden pro Woche. Und das Problem war da, dass mir der Job halt auch jegliche Lebenskraft ausgesaugt hat, weil ich als Teilzeitangestellte eben keine coolen Aufgaben übernehmen dürfte. Es hieß dann so, gib dein Kind doch zum Vater und fang Vollzeit hier an, dann kriegst du auch die coolen Aufgaben. Und ansonsten habe ich halt nur den Dreck weggemacht und das hat mir total viel Kraft entzogen. Zusätzlich zu dem Privatleben, das ja auch total anstrengend war. Und genau, dann habe ich gekündigt, um mich selbstständig zu machen.
Ganz kurz, wie sah denn so ein Tag für dich aus, so mit Care-Arbeit und Arbeit? Beschreib uns doch mal so den Tag, der zum Burnout auch geführt hat.
Ja, also die Nächte waren durchzecht. Also ich sag jetzt mal, ich bin halt um 6 Uhr aufgewacht, aber nicht irgendwie erfrischt, sondern immer müde, weil ja mein Kind eben sehr klein war. Die schlafen noch nicht durch unbedingt mit anderthalb Jahren, auch nicht mit 2 Jahren, jedenfalls mein Kind nicht. Und dann war eben ja auch noch der Fakt, dass mein Kind dieses erste Kita-Jahr mitgemacht hat, wo sie alle Viren irgendwie einfangen und die sie nicht gewohnt sind. Das heißt, er hatte
sehr
viele
Viren schleudern dann immer.
Ja, und er hatte so viele unruhige Nächte und dann hat er irgendwie nachts uns beide vollgekotzt und hat geschrien und ich habe überlegt, okay, wen mache ich jetzt zuerst sauber oder ziehe ich erstmal das Bett ab und ich halte mein Kind im Arm und kriege dieses Gebrüll ins Ohr und will es natürlich auch beruhigen und gleichzeitig, da ist ja niemand, ich muss das Bett abziehen und ihn möglichst wieder schnell beruhigen, dass er bald wieder einschlafen kann und wir nicht die ganze Nacht durchmachen. Dann 6 Uhr aufstehen, dann Essen machen, also mich erstmal duschen, anziehen und so weiter. Dann das Kind, Windeln wechseln und
wie macht man das
anziehen.
Denn? Du nimmst das Kind mit ins Bad, wenn es schon wach ist?
Ist es mit der Bidi unter der Dusche?
Ja, nee, also ich bin möglichst früh aufgewacht, also aufgestanden und ganz leise habe ich dann versucht zu duschen, sodass er noch schläft.
Ja.
Wenn er nicht geschlafen hat, dann hatte ich anfangs versucht, ihn in so eine Baby- oder Kleinkind-Wippe noch zu setzen. Mhm. Aber er hat leider auch super viel geschrien. Also mein Kind brauchte halt irgendwie, wollte immer auf dem Arm sein. Er war halt auch nicht so ein super easygoing Kind. Mhm. Also habe ich dann irgendwann angefangen, so morgens halt so 10 Minuten so kleine Videos anzumachen, weil Fernseher oder mein Laptop quasi,
der
hat
immer
super funktioniert. Und das
an meinen Neffen und Nichten, das ist ja
voll. Und das ist auch war für mich in Ordnung, weil es war Überlebensprogramm so.
Voll.
Und genau, dann Kind zur Kita fahren. Ich habe mir damals ein Fahrrad gekauft, um Geld zu sparen, dass ich halt kein Monatsticket brauche. Das Kind zur Kita gefahren. Mein Kind hat jeden Morgen geweint. Das war emotional sehr anstrengend. Dann habe ich mich auf dem Fahrrad versucht, wieder zu sammeln und bin um 8 auf Arbeit gewesen. Nee, da kannst du ja nicht machen, weil du musst dem Kind irgendwie versuchen.
Nee, ich meinte danach?
Ja, danach habe ich geheult.
Ja,
auf dem Fahrrad, dann mitten durch die Stadt
Tränchen
geradet.
Ja.
Und
vor Erschöpfung natürlich.
Ja, Erschöpfung und einfach, ach, die ganze Scheiße, so einfach rausheulen.
Auch ohne Kind.
Ja. Und dann war ich eben von 8 bis 14 Uhr, 14:30 so auf Arbeit und bin dann um 15 Uhr wieder in der Kita gewesen. Also dann wieder aufs Fahrrad gesprungen, zur Kita fahren, Kind abholen und dann versuchen auch noch Quality Time irgendwie zu verbringen. Also ich habe dadurch, dass ich selber das Kind einer alleinerziehenden Mutter bin, beziehungsweise war, ich bin jetzt kein Kind mehr, aber ich habe sehr stark mitbekommen, wie es ist, wenn die Mama halt keine Zeit hat. Meine Mutter hat damals auch Vollzeit arbeiten müssen, weil sie nicht so viel Geld verdient hat wie ich in Teilzeit. Sie war Busfahrerin und U-Bahnfahrerin und ich wollte für mein Kind unbedingt mehr. Also ich wollte mehr Zeit für mein Kind. Also deswegen habe ich auch nicht Vollzeit gearbeitet. Das kam für mich nicht in Frage. Er war ja auch wirklich noch sehr klein. Und dann Genau, bin ich mit ihm um 3, 4 auf den Spielplatz gegangen oder wir haben irgendwie zu Hause was gemacht, gespielt und so weiter. Und dann Abendbrot, klar, noch Wäsche waschen und alles Mögliche nebenbei. Ich habe meine Manduka, diese Babytrage, habe ich für ihn noch viel länger benutzt, weil er halt so ein Kind war oder Kleinkind auch, das viel am Körper.
Kleines Äffchen.
Genau, wirklich ein kleines Äffchen. Und die habe ich dadurch noch benutzt, bis er 3 war, ihn dann halt beim Geschirrspüler ausräumen, auf den Rücken geschnallt, einfach damit er nicht schreit die ganze Zeit oder quengelig ist. Und dann eben die Hausarbeit so erledigt, Armbrot, dann ihm vorgelesen, ins Bett bringen und dann bin ich mit eingeschlafen.
Ich wollte gerade sagen, das ist total krass. Es ist absolut fremdbestimmt gewesen.
Ja, ja.
Ich glaube, dass fast jede alleinerziehende Mutter gerade abnickt die ganze Zeit, was du erzählt hast und wirklich die ganze Zeit immer nur so mitnickt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wir sind beide kinderfrei. Ich muss auch gestehen, dass es eine meiner größten Ängste war, wenn es um diese Kinderkriegfrage ist, ich habe extrem Respekt davor, alleinerziehend zu sein. Das sucht sich ja niemand aus, ne? Und das tolle Beispiel ist ja, wie toll Frauen, also man hört ja schon raus, wie viel Kraft das kostet und wie wenig eigenes Leben es in dieser Zeit gibt und so und was für eine Leistung das ist, was alleinerziehende Mütter da wuppen. Und gleichzeitig, wenn ich da so zuhöre, krampft sich bei mir innerlich wirklich was zusammen, wo ich denke so, boah, hart, hart. Du hast aber gerade auch erwähnt, dass deine Mutter alleinerziehend war. Das war ja dann in den 90ern wahrscheinlich so. Hat sich für dich gesellschaftlich und gesetzlich was geändert in deiner Situation als alleinerziehende Mutter und bei deiner Mutter? Kannst du da einen Vergleich ziehen?
Ich würde das eher weiter gefasst betrachten. Also es hat sich gesetzlich und gesellschaftlich was geändert. Also einerseits würde ich sagen, es ist sehr komplex, weil meine Mutter ist in der DDR groß geworden. Mhm. Da war das sowieso nicht so das große Problem wie im Westen.
Ja.
Meine Mutter hat immer gearbeitet, also sie hat auch gearbeitet ist wieder eingestiegen, als ich 1 Jahr alt war. Ist nicht diese 3 Jahre zu Hause geblieben und war auch nie in Teilzeit, hat immer Vollzeit gearbeitet. Also deswegen, das ist ein bisschen schwierig, das alles so über einen Kamm zu scheren.
Verstehe, ja.
Aber man kann halt, es ist ein sehr komplexes Thema, aber man kann halt unterm Strich sagen, dass die Gesetze und ja, so das Soziale in unserer Gesellschaft schon mehr in die Gleichberechtigung gegangen ist. Also heutzutage zum Beispiel, das war damals gar nicht selbstverständlich, habe ich mit dem Vater meines Kindes das gemeinsame Sorgerecht und das war auch komplett selbstverständlich. Wir waren zwar nicht verheiratet, vor der Geburt sind wir zum Jugendamt gegangen und er hat die Vaterschaft anerkannt und damit hatte er eben auch das Sorgerecht. Und heutzutage ist es auch so, wenn du dich scheiden lässt, dass beide Elternteile das Sorgerecht behalten. Das war in den 90er Jahren nicht so, beziehungsweise bis 98 nicht so. Und da wurden die Gesetze geändert. Das heißt, wenn sich Eltern getrennt haben, dann blieb das Sorgerecht in den allermeisten Fällen bei der Mutter. Und die Väter hatten das Umgangsrecht weiterhin. Und das bedeutet dann meistens irgendwie die Besuchswochenenden. Und das ist heute anders. Die neuen Väter, also politische Kampagnen und so weiter, wie wir gesellschaftlich mit Vaterschaft umgehen, das hat sich alles geändert. Väter sind, oder es gibt mehr engagierte Väter heutzutage. Das heißt, nach einer Trennung sind viele Eltern, leben mehr gleichberechtigt. Sie leben gleichberechtigter. Und das war damals anders. Da hieß es, da gab es diesen Leitspruch, ein Kind gehört zur Mutter. Heute ist der Leitspruch, ein Kind braucht beide Eltern. Und das klingt erstmal cool. Es gibt öfter das Wechselmodell. So, man sagt mittlerweile, 4-10% der Eltern leben nach einer Trennung im Wechselmodell. Das Problem ist allerdings, dass...
Wechselmodell bedeutet, das Kind lebt mal hier, mal da.
Genau. Ja. Also Wechselmodell bedeutet in Deutschland 50-50. Also 50% jedes Elternteil. Das
aber
ist nicht überall.
4-10%
ist so wenig,
nix.
Oder?
Das ist super wenig, ja. Aber also das liegt auch daran, dass so viele Komponenten stimmen müssen. Du musst 2 Wohnungen in der Nähe finden. Wohnungen, wer kann 2 Häuser bezahlen auf dem Land? Ne? Ja, das ist halt auch nochmal so eine Sache. Man muss sich das erstmal leisten können. Und da komme ich zu dem Punkt, der halt uns gerade in so eine extreme gesellschaftliche Schieflage gebracht hat. weil wir leben letztendlich die Familienmodelle noch sehr traditionell. Also wenn Frauen Kinder kriegen, bleiben sie meistens zu Hause, insbesondere noch im Westen, 3 Jahre immer noch. Und danach gehen sie Teilzeit arbeiten. Warum ist das so? Nicht, weil alle das so toll und cool finden, sondern weil wir das Ehegattensplitting haben. Das gibt einem den Anreiz, also es gibt jeder Familie den Anreiz, zu sagen, eine Person muss möglichst wenig verdienen, die andere möglichst viel. Dann haben wir den besten Steuervorteil.
Ja.
Da kriege ich einen kleinen Würgereiz bei sowas immer, ne?
So, und was passiert dann nach der Trennung?
Ganz genau.
So, plötzlich haben Väter mehr Rechte und können quasi eine Mutter ins Wechselmodell zwingen. Das ist heutzutage möglich, seit 2017. Da gab es so einen Präzedenzfall. Und das heißt, man kann sich trennen und eine Mutter soll von heute auf morgen plötzlich für ihre Kinder und für sich allein sorgen können, irgendwie einen Vollzeitjob am besten noch haben und so weiter, die Wohnung selbst bezahlen können und kriegt halt im Wechselmodell ja auch keinen Unterhalt. Es gibt keinen Kinderzuschlag. Bestimmte Sozialleistungen fallen auch weg.
Ach, krass.
Das gibt es im Wechselmodell nämlich noch gar nicht. Also die Gesetze sind stellenweise überhaupt noch nicht in dieser Modernität angekommen, die eigentlich nach einer Trennung heute gelebt werden sollten. Und es reißt Frauen richtig in die Scheiße rein.
Ja.
Für Männer ist es okay, da geht das.
Ach, ja. Sowas finde ich ja immer, da zieht sich in mir alles zusammen. Ich habe mich viel mit finanzieller Emanzipation von Frauen beschäftigt und das ist auch einfach furchtbar. Mir und ich haben auch drüber gesprochen, wie viele Frauen finanziell abhängig sind von den Männern. Kommen wir zurück zum Single-Thema. Was sind deiner Erfahrung nach die größten emotionalen Herausforderungen als Alleinerziehende?
Also es kommt darauf an, in was für einer Situation man ist. Alleinerziehende sind keine homogene Gruppe. Die Lebensrealitäten sind total unterschiedlich.
Kannst du uns da so ein paar Beispiele geben in der Skala?
Für mich zum Beispiel, also was meinst du mit
in der Skala der Lebensrealitäten?
Es gibt Alleinerziehende, die verdienen sehr gut Geld, die sind Chefinnen, vielleicht haben sie ein eigenes Unternehmen und so weiter. Und dann ist es natürlich, ich finde, die haben echt so ein Vorteil von aus allem. Also die haben natürlich trotzdem noch ein sehr anstrengendes Leben und tragen die Verantwortung letztendlich allein. Aber wenn du Geld hast, also natürlich, wenn du viel Geld hast, dann kannst du halt einen Großteil der Care-Arbeit, wie zum Beispiel Haushaltsführung, outsourcen.
Richtig.
Und kannst auch ganz spontan mal irgendwie eine neue Waschmaschine kaufen. Du kannst in einen sehr wohltuenden Urlaub fahren.
Du kannst dir eine Nanny leisten.
Nanny leisten, genau. Also alle möglichen Probleme, die so auf einen zukommen, wenn man alleinerziehend ist, kann man eben durch Geld regeln. So, das ist im kapitalistischen System so. Deswegen, da habe ich schon das Gefühl, da geht einiges sehr gut zu bewältigen. Und dann gibt es natürlich auch Alleinerziehende, ich sage es mal auf der anderen Seite der Skala.
Und das sind weitaus mehr, würde ich behaupten.
Ja, definitiv. Die zum Beispiel Gewalt, häusliche Gewalt, finanzielle Gewalt auch erfahren haben. Also die zum Beispiel von einem manipulativen Ex-Partner dazu gezwungen wurden, ihren Job aufzugeben oder das Studium nicht zu beenden. Und die haben es wirklich sehr, sehr schwer nach einer Trennung. Also erstmal haben sie es natürlich überhaupt schwer, gerade wenn es physische Gewalt auch gab, sich zu trennen. Und zweitens, wenn sie dann getrennt sind, haben sie eben nicht nur dieses Problem der finanziellen Gewalt, die noch nachwirkt, dass sie eben schlecht aufgestellt sind, jobmäßig, sondern auch noch das Problem von Sorgerechts- und Umgangsstreitigkeiten. Also wenn da häusliche Gewalt angezeigt wird, die in den seltensten Fällen bewiesen werden kann, dann gibt es mittlerweile schon so Tendenzen und bestimmte Regionen und Anwälte, die bestimmte Täter-Opfer-Umkehr-Mittel benutzen oder Narrative benutzen und sagen, also sie grätschen voll in den Sexismus rein, der sagt, ja, das ist die rachsüchtige Ex-Frau, die will sich nur rächen und deswegen behauptet sie jetzt, er wäre gewalttätig gewesen und so weiter. Und es gibt aber viele Studien zu Falschaussagen und die belegen, dass die um die 2% liegen. 2%. Und man geht aber trotzdem erstmal davon aus, dass es eine Falschaussage ist. Und ich habe auch von Fällen gehört, wo die Gewalt bewiesen werden konnte. Sogar, ich kenne sogar eine Mutter persönlich in Berlin. und der Vater trotzdem noch Zugang zu den Kindern.
Das ist ja leider parallel vergleichbar mit der Situation von Victim Blaming bei sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung. Ja. Da haben wir genau das gleiche Schema, dass Frauen, also Opfer in der Rechtfertigung, wo es ihnen nicht geglaubt wird, dass es der Prozentsatz der Frauen, das wird ja immer wieder angeführt, die Männer fälschlicherweise der Vergewaltigung bezichtigen, ist ja unglaublich gering. Im Grunde wie die, ähnlich wie die 2% hier.
Ja.
Und trotzdem ist das immer das Schlagargument, dass man, ja, wer weiß, vielleicht will sie sich ja nur rächen. Genau. Und Frauen erstmal nicht geglaubt wird. Leider zieht sich diese Narrative durch so viele Themen, die Frauen betreffen.
Ja.
Mich würde mal interessieren, inwiefern wirkt sich in solche Lebenssituationen als alleinerziehende Mutter auf die Gesundheit aus? Weil du hast selbst von einem gestörten Hormonhaushalt und depressiven Phasen bei Instagram geschrieben. Wie kommt es dazu und was können weitere Auswirkungen sein? Emotionaler, körperlicher Stress, Existenzängste, Mental Load?
Ja, ich bin jetzt, glaube ich, kann man sagen, fast der normale Fall, oder eigentlich auch nicht unbedingt, weil ich sehr jung Mutter geworden bin und dann auch noch sehr jung alleinerziehend. Ich war beruflich überhaupt nicht etabliert. Und genau, also vom jetzt zu meinem bestimmten Fall, ich hatte ja wirklich nicht viel Geld. Das heißt, ich hatte super viele Sorgen zu tragen. Und wenn wir auch noch mal kurz zu der Frage zurückkommen, zu dem emotionalen Ballast. Also ja. Du musst halt gerade, wenn du ein Kleinkind hast, in dem normalen Fall jetzt einfach mal, denke ich, ist das Schwierigste, sich die ganze Zeit immer selbst zu regulieren. Also wenn das Kind schreit und so, dann willst du natürlich nicht, dass das Kind die Situation trägt, sondern du trägst die Situation. Und ich finde es so krass, wenn ich mir überlege, ich hatte einen Burnout. Und in der Zeit hat eine Freundin mal zu mir gesagt, die selber Mutter ist, aber in einer Paarbeziehung, Mensch, Anne, du bist die geduldigste Mutter, die ich kenne überhaupt. Und ich wirkte auf alle immer sehr stark, weil ich wollte halt auf gar keinen Fall, dass mein Kind irgendwas davon mittragen muss. Also habe ich das alles getragen und mich immer selber reguliert. Und das ist so anstrengend. Und das macht krank. Also das Problem ist, diese ständige Anspannung. Normal, also Stress ist normal an sich, ne? Und normal ist so ein Wechsel von Anspannung und Entspannung. Das haben wir, das machen wir alle jeden Tag und das ist auch gesund und in Ordnung. Anspannung, Entspannung. So wir müssen, weiß nicht, uns auf Arbeit irgendwie auf irgendeine Präsentation vorbereiten und danach können wir, dann fällt alles von einem ab. Aber wenn man alleinerziehend ist und irgendwie auf Arbeit entweder überfordert ist oder wie ich quasi ein Bore-out erlebt und sich ständig regulieren muss, um nicht irgendwie sich auf den Boden zu werfen und einfach mal loszuheulen, weil sich das nicht, weil, ne, das macht man halt ja, einfach nicht so, sonst, weiß ich nicht, wie wird man komplett für verrückt erklärt. Und dann geht man zu seinem Kind und das Kind vertraut einem ja und lässt alle Emotionen raus und vertraut auch darauf, dass es aufgefangen wird. Das heißt, auch da kannst du dich nicht entspannen, du kommst nicht in die Entspannung. Mhm. Und das kann echt krank machen, das kann zu Depressionen führen. Und Depressionen habe ich gelernt aus einem Buch von der Journalistin Barbara Vorsamer, die hat mein wunderschönes Trotzdem, wenn ich es jetzt nicht richtig, nicht falsch zitiere, geschrieben. Und sie lebt schon ihr Leben lang mit Depressionen. Und sie hat gesagt, dass letztendlich alle möglichen körperlichen Symptome für Depressionen sprechen können. Also es können die Rückenschmerzen sein, es können die Kopfschmerzen sein, ständige Migräne oder kribbelige Hände oder irgendwie der eingeklemmte Nerv, der
taube
immer wieder
Körperteile.
Kommt. Genau.
Ich bin selbst lange, lange Patientin, Depressionspatientin und kenne das alles.
Ja,
die körperlichen Symptome.
Bei mir war es insbesondere eine Schlafstörung, die ich 5 Jahre lang hatte, also wirklich stundenlang auch dann nachts wach liegen. Und genau, also das ist, glaube ich, auch nochmal etwas, das ist wie so ein Strudel, ne? Also du wirst ja da reingezogen.
Du schläfst nicht,
du bist erschöpft,
du bist traurig,
es geht
du
noch
schläfst
schlechter.
Wieder nicht. Ja,
genau.
Ganz genau.
Ja. Man hat auch herausgefunden, dass die finanzielle Komponente sehr stark in Mental Health Zustände hineinspielt. Also wer wenig Geld hat, hat schon allein, es fängt schon allein bei der gesellschaftlichen Teilhabe an. Du fühlst dich ausgeschlossen, Einsamkeit kann auch zu Depressionen führen.
Ja,
also es hängt alles miteinander zusammen und es ist ein Abwärtsstrudel.
Wie bist du rausgeschwommen?
Oder bist du noch dabei?
Mir geht's heute zum Glück echt gut. Also ich merke auch, wenn ich immer wieder in diese Jahre hineingehen muss, dass ich teilweise auch ein Kloß im Hals kriege. Mhm. Ich habe auch beim Buchschreiben gemerkt, puh, ich muss mich da echt dolle wieder hineinversetzen. Mir geht's noch gar nicht so lange gut, muss ich sagen. Also ich meine, dann bin ich ja auch noch durch eine Pandemie gegangen, wie wir alle. Und da hat bei mir die Depression richtig gekickt. Wie bin ich rausgeschwommen? Ich habe meinen Job gekündigt, das war Schritt 1. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich war kein Jahr selbstständig, da kam die Pandemie. Hat mir so ein bisschen so einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es gab damals einen Auftragsstopp in den Redaktionen. Das heißt, ich musste ein halbes Jahr Hartz IV anmelden, was auch super wenig Geld war. Und man weiß halt nicht, wie geht's weiter? Geht's überhaupt danach weiter und so weiter? Und dann habe ich irgendwann, ja, es ging dann eigentlich voran, indem ich dieses Kinderbuch gemacht habe, das total wirklich mein Herzensprojekt war, weil mein Kind wurde eingeschult und ich wollte ihm dieses Freundschaftsbuch in die Schultüte packen. Und wir sind ja eine Familie, wo wir wohnen in einem Bezirk, der sehr divers ist. Unsere Familienform ist divers und ich fand halt in diesen Freundebüchern das nicht abgebildet. Also habe ich selbst eins gemacht. Und
meine Crew heißt
es. Meine Crew, genau. Mhm. Und per Crowdfunding das quasi finanziert. Und es gab ganz, ganz viel Interesse. Und endlich konnte ich mir ein anständiges Gehalt selbst auszahlen für meine Arbeit. Und ich habe auch gemerkt, das Gehalt, weiß ich noch, kam, wir haben jetzt 2023, das Gehalt kam im Januar 2022 auf mein Konto. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich 2 Wochen später schon, es ging mir mental so viel besser. Ja. Ich hatte Hoffnung plötzlich, ich hatte noch mehr Ideen. Ich habe eine Freiheit gespürt. Ich konnte wieder richtig durchatmen. Es hat mir natürlich auch eine Therapie geholfen, weil ich glaube, ohne diese Therapie wäre ich nicht zu dem Schritt gekommen, dass ich ein Freundschaftsbuch selber mache oder dass ich irgendwie wieder die nächsten Schritte gehe, weil ich konnte tatsächlich, bevor ich diese Therapie angefangen habe, keine Schritte mehr gehen. Ich lag den ganzen Tag im Bett. Ich habe morgens nur irgendwelche Klamotten übergezogen, mein Kind weggebracht. Und dann bin ich ins Bett gesunken und konnte mich nicht dagegen wehren. Also ich konnte keine eigenen Schritte mehr machen, so ganz wortwörtlich. Und die Therapie hat mir dabei geholfen. Und das Geld hat mir dann tatsächlich nochmal dabei geholfen, ja, wieder so richtig auch eine Zukunft zu sehen und Visionen zu haben. Und also die gute Art von Visionen, nicht die schlechte. Yeah. Aber, ja.
Und auch Kreativität Raum zu geben.
Genau, Raum für sein. Kreativität und genau. Raum für Mut und Raum für auch dafür, was ich vorhin gesagt habe, mit dieser Waschmaschine, die ja kaputt geht. Yeah. Endlich, weil meine Waschmaschine ist leider 2-mal kaputt gegangen. Beim ersten Mal konnte ich mir nur die Reparatur leisten. Beim zweiten Mal, ein halbes Jahr später, konnte ich ganz schnell im Internet eine raussuchen, die hat die besten Bewertungen, zack, wird mir eine neue geliefert. Und ja, für 30 Euro mehr nehmen die alte auch mit. Also
das ist immer mein Credo, dass ich sage, du brauchst eigentlich, ich nenne es immer Fuck It Fund, dein Notgroschen.
Ja.
Und ich habe mir früher als Studentin immer gesagt, ich will einfach irgendwann mal so viel Geld haben, dass es kein Super-GAU mehr ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht.
Voll.
Und deswegen, ich kann das so nachvollziehen.
Total. Ja. Und auch, dass dieser Raum für Kreativität eigentlich erst geschaffen sein kann, wenn du so viel Ballast und Belastung abwerfen kannst, um praktisch wieder Raum zu haben dafür.
Ja.
Das heißt, es ist ja extrem schwierig zu sagen, also finde kreative Lösungen, da rauszukommen, wo ich denke, das ist aber eigentlich der falsche Gedankengang, weil um das zuzulassen, dass du diese Gedanken überhaupt hast und ihnen den Raum geben kannst, das bedeutet, dass du erstmal so eine, ja, dieses Durchatmen haben kannst, von dem du erzählt hast, ne?
Ich glaube, es ist ganz faktisch, kann man das wirklich mit diesem Mental Load beschreiben.
Ja.
Weil damals, es zählte ja alles mit rein, Mental Load, wenn ein Kind Geburtstag hat, fuck, ich brauche 10 Euro für ein Geburtstagsgeschenk. Mhm. Was sieht wertvoll aus, ist aber möglichst günstig. Oh, ja. Die Waschmaschine ist noch kaputt gegangen. Oh, ich muss irgendwie in der Kita jetzt diese Woche die irgendwie Essen mitbringen oder so. Mein Kind hat Geburtstag. Es kommen so viele Sachen. Jeden Tag sind so viele Sachen. Und du machst dir, wenn du kein Geld hast, machst du dir wegen allem eine riesen Platte. Musst du ja. Musst ständig Alternativen finden. Und wenn du Geld hast, oh, Geburtstagskuchen, klar, zack und hier und ein Geschenk kaufen und nebenbei und ich mache keine Platte mehr. Und das ist dieser Mental Load, der da auch halt noch mit weggeht.
Und ein Kind wächst ja auch ständig, ne?
Voll, ja, also, Kleidung, Klamotten und so, ja, ne? Also ja, alles Mögliche.
Wie erlebst du denn in der Gesellschaft dein Dasein als Single Mom?
Ja, das ist ganz witzig, weil ich meine, das ist mein Erleben. Ne? Jetzt erlebe ich es gerade total toll. Vor ein paar Jahren erlebte ich es ganz schlimm. So, es ist ja auch immer eine Frage, wie interpretieren wir bestimmte Sachen. Aber man kann schon sagen, es gibt definitiv, ich lebe in Berlin. So, ne? In Berlin ist die Stadt der Alleinerziehenden in Deutschland. Mhm. Hier gibt es mehr Alleinerziehende, so proportional, als in allen anderen Städten in Deutschland. So, und das heißt, hier habe ich schon mal echt eine ganz gute Grundlage, um nicht ständig irgendwie komische Augenrollen oder skeptische Blicke oder sowas zu bekommen, auch gerade in der Schule meines Kindes, da gibt es ganz viele Familienkonstellationen und so weiter. Aber ich stelle mir das auf dem Land wirklich schwieriger vor. Mhm. Es gibt halt wirklich noch die Vorurteile, die gibt es, das ist Fakt. Ich kriege so viele Nachrichten über Instagram, so viele Erfahrungen, die mir da zugetragen werden. Und ich, das stimmt schon, ich selbst habe auch gewisse Erfahrungen gemacht, also auch in der Kita und so Momente, wo ich gemerkt habe, man hält mich gerade gar nicht für kompetent. Also es liegt wahrscheinlich auch noch mit, also unter daran wurde dadurch verstärkt, dass ich eine recht kleine Person bin, dass ich blond bin, so und dann auch noch so alleinerziehend. Und ich glaube, das hat dann irgendwie alles so zusammengewirkt, dass
Hast du ein Beispiel?
Ja, ich habe mein Kind zur Kita gebracht und habe gesagt, passt auf, er hat eine, ich weiß gerade gar nicht, was man damals als den Babys geben durfte oder konnte, also nicht Babys, sondern Kleinkindern, eine Ibo oder Paracetamol, man darf nur eins von beiden geben, ist schon wieder gelöscht aus meinem Kopf, aber ja. Hab gesagt, pass auf, das hat er. Einfach nur, damit ihr wisst, er hatte so ein bisschen leichte Temperatur, aber sonst scheint er fit. Und einen Tag vorher da hatte er Bauchschmerzen. Ich habe ihn quasi vom Boden aufgeklaubt. Einen Tag vorher bin ich halt zur Kita gekommen. Er kroch so am Boden entlang und krümmte sich. Und ich habe ihn aufgehoben und gefragt, was los ist. Und die Erzieherin wussten nicht genau, waren auch alle immer sehr unterbesetzt. Und mir schossen halt so ein bisschen die Tränen in die Augen, so vor Mitleid. Und ich habe gefragt, sollten wir jetzt ins Krankenhaus? Weil mein Kinderarzt ist an dem Tag zu. Und sie hat mir auch keine Antwort darauf gegeben. Also bin ich mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Am nächsten Tag diese Ibu-Sache oder Paracetamol. Ich habe auf jeden Fall das Richtige gegeben. und dann ein paar Tage später wurde ich zu einem Gespräch eingeladen und ich habe gefragt, ist denn alles in Ordnung? Und sie haben gesagt, ja, alles okay. Und dann sehe ich, dass der Vater meines Kindes auch da ist. Er wurde auch mit eingeladen. Oh. Und dann haben sie mir gesagt oder haben ihm auch gesagt, ja, wir sehen, ihre Ex-Partnerin oder die Mutter des Kindes scheint überfordert. Wir würden vorschlagen, dass sie Erziehungshilfe beim Jugendamt in Anspruch nimmt. Und und sie haben nicht mal mit mir über diese Momente gesprochen.
Sie haben dich quasi dahingesetzt.
Einfach nur dahingesetzt und vor ihm losgestellt.
Du bist überfordert.
Und haben ihn noch gefragt, wie sehen Sie denn das? Ist Frau Dittmann überfordert? Und er hat zum Glück, er ist ein cooler Typ, wir kommen super miteinander klar. Und er hat auch zum Glück damals gesagt, nee, sehe ich nicht so. Und dann habe ich auch gesagt, ich finde es unglaublich, dass das nicht mit mir gesprochen wird. Weil sie haben gedacht, ich gebe meinem Kind einfach Medikamente, wie es mir passt. Dabei war ich vorher noch beim Kinderarzt mit ihm und habe das abgesprochen, beziehungsweise habe mit denen telefoniert, alles geschildert. Oder ich war da, ich weiß es gar nicht mehr genau. Jedenfalls haben sie mir gesagt, was ich ihm genau geben soll. Und ich habe das niemals selbstbestimmt gemacht. Das würde ich ja gar nicht machen. Also hätte ich viel zu viel Angst. Ich mache alles immer so in Absprache mit Ärzten und so. Und sie haben aber gedacht, ja, die ist überfordert, die heult da fast. Dann gibt sie dem Kind Medikamente. Also sie sollte wahrscheinlich irgendwie mal vom Jugendamt kommen.
Aber selbst wenn, wäre nicht der erste Schritt gewesen, mit dich darauf anzusprechen?
Genau, finde ich auch.
Um diese Fragen vielleicht mal zu klären. Genau.
Aber das fällt mir immer wieder auf, kurzer Exkurs, Kommunikation.
Ach Gott, ja.
Dass manche Menschen einfach nicht den Arsch in der Hose haben, zu kommunizieren und dann lieber hinter deinem Rücken sich was zusammenspinnen, um dich dann zu einem offiziellen Gespräch zu laden, wo dir sowas, also werde ich fassungslos, da werde ich auch richtig wütend.
Ich habe geheult. Ich war total fassungslos. Ich habe auch aus Wut geheult und aus Verzweiflung und so. Und dann habe ich aber nochmal selbst diese Erzieherinnen und die Leitung zu einem Gespräch geladen und habe gesagt, dass ich das total schlimm fand. Also das, warum spricht man nicht mit mir und warum warnt man mich nicht vor? Und warum stellt man mich so bloß vor dem Vater meines Kindes, mit dem ich zum Glück eh die ganze, sie wollten nämlich auch wissen, ob er über all diese Vorfälle wüsste. Und er hat gesagt, ja, wir schreiben jeden Tag. So, ich weiß genau Bescheid. Zum Glück, ne? Aber
wie haben Sie da reagiert?
Ja, dann tut es ihnen leid. So aus dem Gespräch gestohlen. So unangenehm, aber ja.
Ich finde das auch unglaublich schwierig, weil das wirkt nicht wie der Willen, Erklärung einer Situation, sondern über die Art, wie das gemacht wurde, ist das fast ein gegeneinander
Aufhetzen
von zwei, von denen man auch als Kita ja eigentlich auch im eigenen Interesse wünschen sollte, dass sie in einem Strang ziehen.
Genau.
Also warum sollte man da Fronten aufbauen, darauf da jetzt und Wert legen und das da hinführen, weil das ist ja das Gegenteil von konstruktiv. Ne? Ja. Also es ist ja nicht lösungsorientiert, sondern irgendwie findet da so ein Blaming wieder auf so vielen Ebenen statt.
Und ich fand das auch so im Nachhinein so komisch, selbst wenn wir gar nicht so viel Kontakt gehabt hätten, der Vater und ich. Ja. Er hatte unser Kind damals nur jedes zweite Wochenende und er sollte meine Erziehungsfähigkeit beurteilen.
Ja. Ihm da diese nehmen sich Kompetenz manche zu Menschen einfach so krass wichtig. Und denken, sie tun was Gutes, obwohl sie eigentlich nicht mal die Fähigkeit haben zu kommunizieren. Das ist echt unfassbar. In der Frankfurter Rundschau gab es jetzt einen Artikel über eine alleinerziehende Frau. Der wurde das Bürgergeld gekürzt, weil der Vater keinen Unterhalt zahlt und nicht aufgefunden werden konnte. Die Frau hat ein Schreiben bekommen und da waren Fragen drin, die unter aller Sau sind. Der Verein Sanktionsfrei e.V., die haben den Fall publik gemacht. Die Frau wurde zum Beispiel auch gefragt, ob sie verhütet hat. Und wenn nein, warum nicht? Es ist unfassbar. Hast du davon gelesen?
Ich hab den Artikel gelesen und ich fand es unfassbar. Es ist, ich habe dieses Schreiben auch mir angesehen und ich dachte, ich hätte mich wirklich so belästigt gefühlt von dieser Behörde, wenn ich dieses Schreiben gelesen. Ich habe es eigentlich quasi auch schon mitgefühlt. Ich habe so ein Gefühl von Ekel. Ein Gefühl von Ekel kommt wirklich in mir hoch. Und ich finde, das gehört unbedingt abgeschafft. Und das Ganze.
Es ist übergriffig. Es ist hart übergriffig.
Übergriffig. Oh, hoch 10, genau. Es gehört abgeschafft. Ich finde eigentlich, die müssten auch ein Schmerzensgeld zahlen so.
Ja.
Und dieses ganze Thema rund um Unterhaltsvorschuss ist eh nochmal eins für sich, weil auch punkto Stigmatisierung von Alleinerziehenden, wenn der Vater untertaucht und nicht zahlt oder nicht untertaucht und nicht zahlt, ist das egal, dann bekommen Mütter oder haben das Recht auf Unterhaltsvorschuss. Und der Unterhaltsvorschuss ist aber geringer als der Mindestunterhalt. Das heißt, hier werden die Kinder benachteiligt von Familien, wo einfach keine Väter auffindbar sind. Oder keinen Bock haben, genau.
Aber muss, also jetzt klär mich bitte auf, ich habe da gar keine Ahnung, ist es nicht gesetzlich verpflichtend, als Vater Unterhalt zu zahlen?
Ja, und es gibt tatsächlich welche, die können wirklich nicht zahlen, weil es gibt einen Selbstbehalt, einen gewissen. Der ist jetzt auch gerade 2023 nochmal angehoben worden. Selbstbehalt heißt, dass sie einfach Geld brauchen, um selbst irgendwie überleben oder über die Runden kommen zu können. Und die können dann tatsächlich nicht zahlen. Aber soweit ich weiß, machen sie auch Schulden. Also der Unterhaltsvorschuss, der müsste wieder eingetrieben werden, dann vom Jugendamt, von den Kassen, aber das passiert in den meisten Fällen nicht.
Und was mit denen, die zahlen können und nicht zahlen?
Also man könnte einen Unterhaltstitel erwürgen, das macht man über die Beistandschaft des Jugendamts und dann könnte er theoretisch gepfändet werden. Es gibt aber auch einige, die sind irgendwie in der Selbstständigkeit, privat wissen alle um sie herum, sie könnten zahlen, aber sie rechnen sich halt
anders aus,
genau.
Freunde von mir hat nämlich so einen Fall. Mhm. Und ich finde es immer wieder unfassbar, dass dieser Mann nicht zahlt. Und sie druckst da aber auch immer so ein bisschen rum. Und ich glaube, da ist, steckt ja immer auch irgendwie noch eine Beziehung zu der Person dahinter. Ja. Und deswegen trauen sich, glaube ich, ganz viele Frauen auch nicht, diesen letzten krassen Schritt zu gehen.
Ja.
Wobei ich sie natürlich gerne schütteln und dann in den Arm nehmen würde und sagen würde,
ja, aber du
ich
musst
bin an
mit
deiner
dem
Seite,
Vater,
lass uns das jetzt machen. Aber natürlich bin ich nicht in dieser Beziehung drin.
Ja, ja, du musst
oder
mit
in
dem
dieser
Vater.
Nicht-Beziehung mehr.
Und du hast auch kein Kind mit dem.
Ganz genau, ja. Genau.
Genau, und das, also ich, das ist Fakt, das da sagen auch ganz viele, dass sie die Beziehung nicht belasten wollen. Das ist so krass, weil er belastet die Beziehung, er zahlt nicht. Aber die Mütter schauen halt immer, weil sie die Kinder so lieben, die haben meistens so enge Bindung zu diesen Kindern, also meistens eine
total
engere als die Väter,
ja,
sodass sie denken, nee, wenn er dann wenigstens sich einmal im Monat meldet, dann will ich diesen kleinen Faden der Beziehung zwischen den beiden nicht noch belasten und zerreißen lassen womöglich, indem ich irgendwie den Unterhalt einklage. Wie krass ist das?
Das macht mich voll traurig und voll wütend.
Ja, also der Fairness halber, hab ich gar keinen Bock jetzt Gegenbeispiele zu nennen, aber es gibt auch Beispiele von Männern, die nach Scheidung und mit Kindern finanziell auch wirklich sehr, sehr schlecht dastehen und viel zahlen. Wollte ich jetzt einfach nochmal erwähnt haben, damit da jetzt das nicht unerwähnt ist.
Ja, das ist auch richtig.
Es gibt diese Beispiele, aber natürlich müssen wir uns nichts vormachen.
Wobei ich da schon wieder an Whataboutism denke, ne? Also,
das möchte ich von mir weisen, weil ich will nicht sagen, ja, aber die gibt's auch, weil es ist ein Fakt.
Mhm.
Dass
absolut
es das gibt.
Absolut.
Wir müssen nicht darüber sprechen, dass die Realität eher die ist, von der wir jetzt länger sprechen.
Ja.
Aber, und das ist für mich dann kein Whataboutism, sondern das ist für mich, diese Beispiele gibt es auch. Es ist kein Schwarz und Weiß.
Ja.
Wir haben aber, und das ist, deswegen ist es ja wichtig, und deswegen reden wir ja auch viel mehr
genau
über die andere Situation, dass es entspricht, sagen wir mal, der Lebensrealität viel mehr Frauen und
ja
Menschen. Unser Themenblock heißt Single-Frau. Deswegen, ich habe jetzt extrem viel gelernt, weil das ja tatsächlich als kinderfreie Frau
absolut
nicht, also ich hätte auch noch ganz viele andere Fragen.
Ja.
Ich würde aber wahnsinnig gerne, bevor die Folge vorbei
ja
ist, noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie es als alleinerziehende Mutter und Singlefrau ist. Gibt es da Interesse überhaupt an einer neuen Partnerschaft oder a Dating? Wie findet das statt? Vielleicht kannst du ja so ein bisschen von dieser Welt ein bisschen erzählen.
Mhm. Wie das Dating stattfindet.
Ja,
oder wie das
oder
auch ist. Also ich, im Moment kann ich sagen, so als ich habe heute Morgen so gedacht, ich bin die Versorgerin, ich bin die Ernährerin meiner Familie und dachte dann so, wow, jetzt ist so ein kleiner Funke mal übergesprungen von dem, wie sich wahrscheinlich irgendwie viele Väter, die sehr gut verdienen und dann noch mehr arbeiten, als bevor sie Väter geworden sind, wie die sich fühlen. Und ich dachte, ja, das ist echt ein ermächtigendes Gefühl. So. Ich bin dadurch echt stolze alleinerziehende Mutter jetzt auch. Jetzt, da ich auch genug Geld verdiene, um alle Herausforderungen im Moment, ich bin ja selbstständig, ihr wisst, das ist, wer weiß, was in 5 Jahren ist, ne? Aber im Moment alle auf mich nehmen zu können und stemmen zu können. Und das ist ein sehr ermächtigendes Gefühl. Und das Dating, also ich hatte zwischendurch eine kurze Beziehung mal, das war vor 5, 6 Jahren oder so. Und ich habe da auch gemerkt, so er war ein total toller Freund, also echt als Freund super, als ich will jetzt auch gar nicht Stiefvater sagen, aber ne, also in der Rolle des Freundes meines Kindes oder so, war er schwierig, weil ich hatte teilweise das Gefühl, dass ich 2 Kinder habe, zwischen denen ich vermitteln muss. So. Und das war mir zu anstrengend. Und damals hatte ich auch noch andere Probleme. Und dann habe ich irgendwann die Beziehung auch beendet, weil ich gemerkt habe, so, dass er will sich zu sehr, weil ich dann wie eine starke Person wirke auch, und er will sich zu sehr anlehnen. Ich kann aber niemand anderen mehr stemmen. Ich stemme mich und mein Kind so. Und ich brauche da eher jemanden, der irgendwie auch stark und also aufgestellt ist, sein Shit zusammen hat, so, ne? Und
wo du dich vielleicht auch mal anlehnen kannst.
Ja, wo ich mich vielleicht auch mal anlehnen kann, genau. Oder dass irgendwie zumindest ein Austausch ist, so ein gleichwertiger.
Ja.
Und unbedingt auch jemanden, der Verständnis dafür hat, wie es ist, ein Kind zu sein. Und ein echtes Interesse an meinem Kind als Mensch und Persönlichkeit hat. Anders funktioniert es nicht, weil man kann behaupten, ja, ich bin ja nur mit ihr zusammen, aber das stimmt halt einfach
nicht.
Ganz ehrlich, also meine Gefühle für ihn sind halt erkaltet, immer wenn ich gesehen habe, dass er irgendwie nicht cool mit meinem Kind umgegangen ist. Ja. Und dann, also es ist einfach so. Das ist einfach irgendwas Hormonelles. Da hatte ich keinen Bock mehr auf ihn. Und so das Dating an sich, also viele Alleinerziehende daten per App, weil es einfach praktisch ist. Das kann man dann abends irgendwie auf der Couch machen. Und die Zahlen, Studien mit Zahlen über das Online-Dating und wie viel daraus oder wie wahrscheinlich es ist, dass daraus eine Beziehung wird, die sehen auch ganz gut aus. Das ist quasi so 50-50. Und das spiegelt aber irgendwie nicht meine Realität wider. Also wenn ich habe auch schon alle möglichen Apps ausprobiert und ich habe aber das Gefühl, ganz viele wollen matchen, aber dann nicht schreiben. Ich weiß nicht, probiert ihr auch?
Ich nicht.
Ich bin seit 13 Jahren vergeben.
Ja.
Es hätte ja trotzdem sein können.
Ja. Hätten natürlich, ja. Klar.
Ja, doch. Also ich mache Online-Dating. Ja. Oder das mache ich gerade nicht, aber habe es auch länger gemacht. Und die Erfahrung habe ich aber auch, ob jetzt Kind oder nicht, spielt da im ersten Moment gar keine Rolle. Also es gibt Matches gefühlt ohne Ende als Frau.
Ja.
Tatsächliche Kommunikation findet dann so gut wie nie statt. Also oder selten.
Ja.
Oder mit so einem ganz klaren Purpose.
Ja.
Ne, wo du so denkst, okay, das ist jetzt nicht unbedingt mein Interesse. Das heißt, ja, schon alleine, wenn du aussiebst, was ist so ein echtes Interesse an der Person und man kommt in so eine Kommunikation, die auch, wo man auch das Interesse behält.
Mhm.
Ich weiß aus eigener Erfahrung, da ich kinderfrei bin, nicht, wie es dann so ist, wenn man diesen Step-in hat. Hast du Kinder? Ich werde das nie gefragt. Bei mir wird immer davon ausgegangen, ich habe keine.
Ja, würde bei mir auch.
Aber
ja,
ist es immer noch so, dass man stigmatisiert wird? Weil ich kenne das noch so aus dem Gerede von früher im Freundeskreis. Wenn die ein Kind hat, ist die quasi weniger wert. Also es ist dann nicht so cool, die zu daten. Die ist ja dann quasi schon besetzt gewesen oder sowas. Komisch.
Ja, ich habe so ein Online, es gibt ja so ein Online, wie nennt man das, Online-Magazin BuzzFeed.
Ja, kenne ich.
Ne? Da werden ja ganz verschiedene Themen immer angesprochen. Und ein Beitrag war letztens, habe ich gelesen, da habe ich mich so unglaublich aufgeregt. Da ging es um, eigentlich generell um so ganz schlimme Dating-App, also Tinder und wie sie alle heißen, wie nennt man das? Dieser Profiltext.
Die Bio.
So eine Tinder, die so ganz schlimme Tinder-Bios. Und warum die das in so eine Tinder-Bio reinschreiben, weil wollen die überhaupt jemanden finden? Also so eher so, das ist ja immer ein bisschen witzig bei BuzzFeed, um zu zeigen, also wenn die denken, dass sie so jemanden kriegen.
Genau.
Und was ich...
Da gibt's auf Instagram auch eine coole Seite, die heißt Dating Disaster.
Die folge ich auch, die ist auch super. Und bei diesem Beitrag war das so, dass es waren natürlich sehr viele Beiträge, aber unheimlich viele, ist aus Amerika, waren die Beiträge, waren halt von Männern, nicht ausschließlich, aber das waren die, auf die ich mich dann tatsächlich ein bisschen fokussiert habe, die dann sich selbst natürlich total überhöhen und irgendwie immer diese Narrative haben, ich bin ja eigentlich ein Nice Guy, aber ihr Frauen wollt ja gar keine Nice Guys mehr, ihr wollt ja nur die Arschlöcher.
Ja.
Und das dann aber so schreiben, dass es so misogyn ist, dass du denkst, du warst von noch nie mal Nice Guy, wenn du das so sagst. Und dann habt ihr ja auch nichts anderes verdient. Und dann stehen so Sachen von Voraussetzungen, die sie von ihrer Partnerin wollen.
Single Moms.
Und dann kriegen so Single Moms, können direkt mal nach, was ist das, rechts oder links swipen. Und wenn euer Grundjahreseinkommen nicht das ist und ihr selber versorgen könnt, dann fangt gar nicht erst an und versucht auch gar nicht mehr, Kinder von anderen unterzujubeln.
Ja.
Und denkt jetzt, ihr findet jetzt hier so einen Kunden und dann seid ihr noch hochnäsig und nutzt die Nice Guys aus. Und ich habe das so gelesen.
Ja, du
und
bist ein richtiger Nice Guy. Du bist ein
richtig nice, ne? Und ich habe so richtig gemerkt, wie meine Temperatur immer weiter hochgekocht hat.
Da möchte ich brechen, so nice bist du.
Ja.
Ja, aber das ist diese Objektifizierung, ne, die da auf diesen Apps stattfindet. Und die
finde
ich
nämlich auch.
Also ich hatte auch mal einen, da stand auch in dem Profil, er will mal Kinder haben und so, darauf achte ich. Wenn da steht, will keine Kinder oder so, dann klar, ciao. Und ich hatte auch in meinem Profil, dass ich eben ein Kind habe und wir haben gematcht und so. Und dann hat er, das Erste, was er gefragt hat, ist, suchst du einen Vater für dein Kind? So.
Okay, mach's gut.
Okay, so. Ja,
ciao, Christoph. Bye, bye.
Ich wollte ablenken. Ich war noch so richtig so geduldig. Weißt du, das waren noch diese Anfangszeiten.
Ja.
Und habe dann gefragt so, hey, du gehst bouldern. Ich gehe auch bouldern. Wo gehst du denn? Und so. Und er dann so, Naja, du, es klingt halt ziemlich werblich, wie du das so auf deinem Profil schreibst. So werblich. Ich will ihm mein Kind unterjubeln, so. Und das hat halt auch echt so patriarchale Ursprünge, ne? Also dieses Denken, da gehe ich auch in meinem Buch drauf ein, das ist schon Jahrtausende altes Denken, dass man damals, daher kommt auch der Name Samen, dass Männer dachten oder Menschen dachten, das funktioniert wie beim Einpflanzen. Also der Samen wird so in die Erde gesteckt und dann sprießt diese Pflanze raus und so. Und die Frau ist quasi nur der Backofen.
Ja, das Gefäß.
Und der Mann, genau, der steckt da seinen Samen rein und das Kind gehört quasi ihm. So. Und das Kind gibt die Erbfolge weiter. Mhm. Das heißt so, war wichtig, dass das Kind von dem Mann abstammt und nicht von einem anderen Mann, sonst wird ja der Stamm quasi verunreinigt. So.
Genau, man zieht nicht die Kinder anderer Männer groß.
Genau, und das ist heutzutage noch so, dass man sagt, oh, entweder ist der krass verknallt so oder mega naiv oder er versucht sie irgendwie zu retten und macht einen auf Helden und so. Also dieses so Stiefvater-Ding, damit haben viele ein Problem. Also und das Ding war ja auch noch, ich suche gar keinen Stiefvater. Mein Kind hat einen Vater. So, nein, ich suche niemanden. Und die haben dann gleich so Angst, weißt du, sie will mich irgendwie, was eigentlich, in den Käfig einsperren? So, du bist jetzt Stiefvater, so, oder was? Die haben dann keine Chance.
Das ganze Geld.
Ja, genau. Ich will von auf seine Kosten leben und so. Es ist so wirklich lächerlich. Ganz viele Alleinerziehende sind die Selbstständigkeit in Person.
Ja, aber hallo.
Wirklich, weil sie müssen.
Alles Wuppen.
So.
Ja, sie müssen, alles. Genau.
So.
Ja.
Und wir haben keinen Bock auf Typen, die irgendwie nicht wissen, wohin und mal gucken und kann ich bei dir einziehen? Ich habe aber kein Geld für Miete. Nein, sorry. So, wir legen Wert auf Typen oder Menschen, die, wie gesagt, ihren Scheiß zusammen haben, weil wir auch irgendwie dafür gekämpft haben, unseren Scheiß zusammen zu haben.
Du sprichst jetzt von wir sagen. Da fällt mir aber direkt ein, es gibt bestimmt viele Frauen, die auf der Suche nach einem Partner sind, weil sie sich doch wünschen, versorgt zu werden, weil sie überfordert sind. Und ich finde das auch völlig legitim.
Voll.
Und das dürfen wir, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Du bist sehr stark. Du hast wahnsinnig an dir gearbeitet.
Ja.
Und
das stimmt. Das war ich sicher auch nicht immer. Also ich habe gerade die ersten 6 Monate dachte ich, fuck eigentlich. Es fällt mir gerade auch ein. Ich weiß nicht, ob ihr Sex and the City geguckt habt, aber damals Miranda war schwanger und sie war total durch und sie hat damals so einen Satz gebracht, den habe ich voll gefühlt halt. Ich würde jetzt gerade irgendwie jemanden heiraten, nur damit jemand mir hilft, damit einer mir hilft.
Ja,
so. Und ich dachte, fühlt. Aber es wäre halt letztendlich doch auch eine Falle.
Natürlich, genau, ne? Aber wir dürfen das natürlich nicht außer Acht lassen. Deswegen,
alle, die das hören, ich fühle es. Ich fühle es, es ist okay.
Genau, es ist okay. Aber wie immer bei uns, die Arbeit an dir selber lohnt sich so krass.
Es lohnt
wird sich so auszahlen. Das kannst du ja jetzt auch noch mal aus einer ganz anderen Perspektive sagen, die das ja alles erlebt hat und sich da rausgewuppt hat und heute zufrieden bist.
Ja,
zufrieden bist, glücklich.
Ja. Ich finde das so grundsätzlich, ich meine, jeder hat ja eine Lebensvorstellung, wie er sein oder ihr Leben gestalten möchte. Ich meine, dass das Leben einem dann immer wieder zeigt, dass man Pläne machen kann, wie man will und es kommt dann doch anders. Ist noch eine andere Geschichte.
Okay, Mia, das hast du dir jetzt so gedacht, aber fuck you, ich habe was anderes für dich.
Genau, also das haben wir ja nur alle, davon können wir alle ein Lied singen.
Yes.
Aber sagen wir mal, hat so eine Vorstellung, wie man es gerne hat. Und ich finde es legitim, als jetzt alleinerziehende Mutter zu sagen, ich brauche einen Mann, der seinen Shit together hat und sonst irgendwas. Oder ich möchte gerne einen Partner, der mich auch irgendwie mitversorgen kann und Verantwortung mit mir tragen kann. Mir wird das alles zu viel. Genauso wie Männer selbstverständlich das Recht haben zu sagen, ich will keine Kinder oder ich will keine Kinder von anderen Männern großziehen, warum auch immer.
Mhm.
Ja. Ich suche für meine Partnerschaft jemanden ohne Kinder. Kannst du ja wollen, was du willst. Man kann natürlich die Strukturen hinterfragen, warum das liegt und so weiter, aber ich finde, es ein Erwachsenenumgang wäre es zu sagen, pass mal auf, das sind so Sachen, die kann ich mir für mich nicht vorstellen. Meistens zeigt die Realität, lernt man sich erstmal kennen und wächst in Situationen rein, die man sich theoretisch niemals hätte vorstellen können. Und es kommen, man lässt im Grunde zu, dass auch Emotionen entstehen, Bindung entsteht, dass plötzlich sehr viel mehr geht, als man in der Theorie denkt.
Mhm.
Aber worauf ich hinaus will, ist, es ist legitim, wenn man für sich klar sagen kann, das will ich oder das will ich nicht.
Mhm.
Ich finde in beide Richtungen so eine Unterstellung einfach extrem schwierig.
Mhm.
So, du willst mich, du willst irgendwie, brauchst einen Versorger. und so und, und teilweise auch andersrum. Also ich habe zum Beispiel beim Dating ja andere Kriterien. Ich gucke zum Beispiel immer, ich bin 48 und hätte gerne Partnerschaft. Das gucke auch beim Online-Dating, gucke ich neben Spaß auch tatsächlich nach potenziellen Partnerschaften und gucke in dem Profil genau im Gegenteil zu dir. Ich gucke immer zu hab schon mehr bitte nicht bei Kindern. Mhm. Weil ich das super fände, dass mein potenzieller Partner schon Kinder hat, ja. Weil ich mit einem Mann, der Kinderwunsch vielleicht doch irgendwann mal haben könnte, da hätte ich ein Problem, weil das ist, das Thema ist definitiv in allen Hinsichten durch bei mir. Und da denke ich so, das will ich potenziell nicht. Also es ist im Grunde keine Bedingung, dass er Kinder hat, aber ich finde das begrüßenswert, weil ich denke, das hat er für sich so ein bisschen geklärt und es gäbe eine potenzielle Chance für eine schöne Partnerschaft, im Bestfall für die zweite Lebenshälfte, wie du es auch immer nennst.
Mit Family so, ne? Nochmal.
Ja, Family finde ich auch wunderbar, cool. Aber das sollen auch Kinder und auch er entscheiden, inwieweit ich da integriert bin oder nicht. Aber das Thema ist, sagen wir mal, so gedeckelt.
Ja.
Das, die Lebensrechte zeigt sich dann doch wieder mal wieder anders. Ne? Ja. Aber das sind schon so Dinge, nach denen man guckt. Ich finde das legitim. Wie gesagt, das Leben zeigt dann immer nochmal andere Wege. Aber ich stoße mich viel mehr an diesen Unterstellungen und an dem Umgang damit.
Voll. Ja. Weil du unterstellst ja zum Beispiel auf der anderen Seite nicht einem Mann, wo du jetzt siehst, irgendwie er hat schon Kinder, bitte nicht mehr oder so, dass du jetzt die Versorgerin sein müsstest. Ne? Also da denkt man überhaupt nicht dran.
Ja.
Und da grätscht, also da kann auch keiner von beiden was für. Natürlich darf es uns sauer machen, finde ich, darf absolut, ist auch legitim. Aber letztendlich ist Schuld daran dieses blöde Patriarchat.
Ja.
So, dass diese Rollenaufteilung für uns vorgesehen hat.
Anne, zum Abschluss würde ich gerne allen HörerInnen noch was Positives mit auf den Weg geben, was du am allerbesten für uns einmal beschreiben kannst. Denn in all der Hoffnungslosigkeit und Erschöpfung, die man als alleinerziehende Mutter oft hat, woraus schöpfst du Kraft, Energie? Was gibt dir Hoffnung? Was ist toll?
Darf ich noch mal ganz kurz auf den Anfang zurückkommen?
Ja.
Wir hatten gesagt, alleinerziehend, das sucht man sich nicht aus. Und wenn ich jetzt so in die Zukunft gucke, denke ich manchmal darüber nach. Ich habe auch mit Müttern gesprochen, die haben sich alleinerziehend ausgesucht. Es gibt eine Bewegung mittlerweile, Single Moms by Choice heißt das.
Ja. Ja.
Und die machen das absichtlich und sind total glücklich
Klar,
damit.
Ich habe eine Freundin,
wir haben letztens eine kennengelernt, auch bei dem Lunch.
Richtig, wir haben eine kennengelernt und ich habe eine Bekannte in Dänemark, die wohnt in Kopenhagen, die sich dort hat befruchten lassen. Mhm. Weil sie alleinerziehende Mutter sein
möchte. Man muss mittlerweile nicht mehr nach Dänemark. Es, zum Beispiel hier in Berlin. Es gibt ganz viele Samenbanken. Und die sagen mittlerweile auch, jede zweite Person, glaube ich, war das, jede zweite oder dritte, ist alleinerziehend, die zu uns kommt. Mhm. Total cool. Also es wird immer mehr Frauen, die sagen, so, ich mache das alleine.
Choice, ja?
So, genau.
Ja. Und, das ist schon mal sehr nice, eine bewusste Entscheidung dafür.
Und auch so ein bisschen aus dieser diesem Opfer-Image rauszunehmen, dass es Frauen passiert.
Ja.
Naja, das stimmt. Und es gibt ja ganz viele Frauen, die aus einer Beziehung herausgehen und sich sagen, alleinerziehend ist besser als das.
Also, ja, voll.
Und genau, also das ist etwas, was mir auch so ein bisschen im Kopf herumspukt, aber ich komme auch sehr gut klar mit dem Gedanken, es bei einem Kind zu belassen oder mal gucken, was sich sonst so mit PartnerInnen ergibt. Und ansonsten, was mir Kraft gibt, ist aktuell ein guter Sportrhythmus, so 2 bis 3 Mal die Woche zum Sport gehen und dort alles an Stress, Hormonen, Cortisol und was weiß ich nicht, alles rauszuballern.
Ist es Bouldern? Gehst du Bouldern?
Tatsächlich im Moment nicht
für
mehr.
Alle, die nicht wissen, was es ist, Bouldern ist Klettern.
Genau, Klettern. Und da habe ich irgendwie mit der Pandemie dann aufgehört, weil du musst ja ganz viel anfassen.
Ja.
Und ich gehe ins Studio und reiße da irgendwas am Crosstrainer ab. So. Und mein Job, also die Selbstständigkeit, die sich immer weiter fortentwickelt und ich kann mir meine Aufträge aussuchen, die mir alle ganz viel Sinn geben. Also es ist ein sehr, sehr sinnvoller Job, der stressig ist, aber gleichzeitig mir Kraft gibt, dadurch, dass es für mich total Sinn macht. Und ich denke, geil, dass ich das machen darf und mitwirken darf und so weiter. Und mein Kind wird jetzt 8, also er ist aus dem Gröbsten schon heraus. Ich habe das Gefühl von mehr Freiheit einfach, so mehr Zeit, die ich irgendwie in meine eigene Kraft stecken kann. Und aber die Zeit mit ihm ist halt auch mega. Die werden immer cooler, habe ich das Gefühl.
Du findest also im Grunde wieder viel mehr zur Richtung Selbstbestimmung.
ja.
persönlicher Freiheit und einem Job, das hat, du hattest ja auch ein, nicht nur ein Burnout, sondern auch ein Bore-out, der dich halt eben auch Sinn, vom Sinn her erfüllt.
Ja.
Das gibt einem natürlich auch wahnsinnig viel.
Mich hat es gerade hardcore beeindruckt. Wisst ihr warum? Weil ich glaube, ganz viele Mütter bei dieser Frage erstmal sehr romantisch antworten würden, die Liebe zu meinem Kind.
Ja, ja.
Und ich schiebe das so nach, ja, mein Kind ist auch so.
Darum geht's nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, dass du jetzt gerade, und das freut mich unfassbar, weil am Anfang waren wir da, dein ganzer Tag hat sich um dieses Kind gedreht und es hat dich erschöpft. Und jetzt, ich habe schon wieder Gänsehaut, ja, und jetzt sehe ich hier oder höre eine Frau, die sich wieder an erste Stelle gestellt hat, was aber nicht bedeutet, dass die Liebe zum Kind weniger ist, von diese, sondern
genau, davon müssen wir uns ja auch
so geil. Ich werde dich jetzt gleich mal drücken, wenn die Aufnahme beendet ist, weil ich es mega finde.
Schön. Und tatsächlich ist das, das ist auch das ist eine Narrative, von der wir weg müssen, ne? Dass wir haben nämlich schon über Mutterschaft gesprochen und dass es eben auch total fein ist, als Mutter auch mal sagen zu dürfen, mein Kind ist auch mal scheiße. Oder ich finde es scheiße, Mutter zu sein, was niemals bedeutet.
Ich finde das Kind scheiße.
Ich finde das Kind scheiße, also wirklich scheiße oder immer scheiße oder ich liebe mein Kind nicht. Und als Mutter, wie wichtig das ist, sich halt eben auch an erste Stelle mal zu setzen und dann zu sagen, deswegen ist mein Kind nicht unwichtig.
Für alle, die das jetzt hören, wir haben hier draußen gerade so ein bisschen Feuerwehr-Polizei-Alarm inklusive Lautsprecheransagen, dass sie nicht
gleich
durchkommen.
Genau, wir werden gleich abgeholt für die Aussagen hier.
Genau, also mir und ich müssen jetzt mal ganz schnell weg. Es ist gerade wirklich
extrem. Weil ihr gesagt habt, Mütter an erster Stelle. Da sofort
und direkt ging der Alarm
festgenommen.
Und da hat die Sirene angefangen. Absolut.
Nee, aber ich muss auch noch sagen, das ist gar nicht so die erste Stelle. Also irgendwie denke ich gerade, ich stelle mein Kind neben mich. So, also wirklich, wir sind nebeneinander. Ja. Und wenn ich sehe, ihm geht's gut und merke, ich fühle mich, also ich muss jetzt mal was beim Sport rauslassen, dann komme ich natürlich in dem Moment dran. Wir sind halt echt so beide gleich auf.
Ihr seid
so
ein Team.
Ja, Team. Und also es geht halt nicht, wenn es einem schlecht geht, dann ist das ganze Team kacke.
Genau.
Wir haben extrem viel, also ich und Vreni auf jeden Fall auch als Kinderfrau, wir haben extrem viel gelernt.
Ja, ich fand's mega.
Ich hätte noch 1000 Millionen
ich
Fragen.
Ich fand die Folge richtig, richtig toll, ich Anna. Auch. Vielen, vielen Dank.
Ja, vielen, Dankeschön. Vielen Dank. Und ich
auch. Unsere Produzentin auch.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass auch ihr noch viel mehr hören und lesen wollt von unserer Gästin. Und das könnt ihr auch. Das ist das Tolle daran. Ihr könnt ihr folgen auf ihrem Instagram-Account. Es gibt eine Webseite. Sie hat, wir haben es ja schon erwähnt, Bücher geschrieben. Ihr Buch Solo, selbst und ständig könnt ihr nämlich auch schon vorbestellen. Und gebt es mal ein. Anne Dittmann. Folgt ihr, lernt noch viel mehr oder fühlt euch vielleicht auch irgendwie mal verstanden, aufgehoben oder auch gut beraten. Mhm. Selbst wir als kinderfreie Frauen, ich nehme da jetzt so viel mit und verarbeite noch sehr empowered. Viel mehr. Und ich habe auch ein neues Bild.
Am Anfang gesagt, wir haben nicht geheult, aber trotzdem ist es mega empowered.
Ich bin total empowered.
Ich find's auch so geil.
Weil ich muss auch gestehen, dass sich mein Bild auf alleinziehende Mütter nochmal signifikant verändert hat.
Meins auch.
Und mir war das vorher nicht bewusst, dass ich eher mit so einem Mitgefühl da immer ran bin. Dass ich dachte, ihr habt so hart und ich finde super, was ihr macht. Aber doch schon, das ist ja doch, das schwingt ja so Mitleid so mit.
Ja.
Habe ich jetzt gar nicht.
Nee, ich auch nicht.
Cool, das ist perfekt.
Ich auch nicht. Und
das war sehr lehrreich.
Ja, in Zukunft auch anders begegnen und die Leute auch noch mehr bestärken in dem, was sie tun. Anne, vielen Dank, dass du bei uns warst.
Vielen Dank
fürs Zuhören. Dankeschön.
So, was haben wir noch zu sagen?
Wir haben noch zu sagen, vergesst die Sternebewertung nicht. Wir werden euch jede Folge damit auf den Sack gehen.
Ja, genau. Empowert uns weiter.
Folgt Anne. Alles packen wir in die Shownotes. Nächste Woche haben wir eine prominente Gästin hier. Wir sind tatsächlich noch am Überlegen oder beziehungsweise wir versuchen doch herauszufinden, wer das sein wird. Denn auch da ist es natürlich als prominente Person spannend, sich zu öffnen zu so einem Thema.
Ja.
Gerade wegen der Stigmatisierung. Aber das wollen wir aufbrechen und wir schauen mal, wen wir euch da präsentieren.
Ja,
ist auch für uns im Moment noch ein Überraschungsei.
Wie immer, aber wir werden auf jeden Fall jemand Spannendes finden. Das ist schon mal sicher.
Und dann hören wir uns nächste Woche bei Hirn und Hupen.
Wir freuen uns wieder tierisch auf euch. Eure Mia.
Und eure Vreni.
Hirn und Hupen ist eine Produktion von Studio Trill.